Rückblicke. Baudenkmäler im Salzkammergut. Von und mit Friedrich Idam. Gestaltung Reinhard Pilz.
Rückblicke Staffel Bad Gäusern, wieder eine neue Stimme in den Rückblicken, Magister Barbara Kern, Historikerin aus Bad Gäusern. Hallo Barbara, schön, dass du mitmachst.
Ja, hallo Fritz, grüß dich, ja, danke, dass ich mitmachen darf.
Ja, es ist, glaube, die Sendung lebt einfach davon, dass verschiedene Leute aus verschiedenen Orten im Salzkammergut einfach einer Wissen zur Verfügung stellen. Das macht auch die Qualität von der Sendung aus. Wir stehen jetzt im Innenhof von Neuwildenstein, Bad Gäusern 1. Und ich darf dich einfach ersuchen, dass du ein bisschen drüber erzählst.
Der Begriff dieses Schloss Neuwildenstein ist ja eigentlich erst wieder so mit der Landesausstellung aufgetaucht. Weil bis 2008 haben eigentlich alle nur von der Forstverwaltung geredet. Das war das, unter dem man den ganzen Gebäudekomplex kennt hat. Und Schloss Neuwildenstein war dann irgendwie, da sind wir dann gefragt worden, habt ihr euch das jetzt ausgedacht oder erfunden, dass sich das alles ein wenig besser anlässt? Aber nein, das ist einfach wirklich der historische Begriff von dem Ensemble da und bezieht sich halt auf die Grundherrschaft Wildenstein, was wir früher mal waren, unter Anführungszeichen mal ganz einfach ausgedrückt. Und dieses Schloss Neuwildenstein war eigentlich, ja, der Sitz der Grundherrschaft, das war das Pfleggericht, das war ein Verwaltungssitz.
Weil der Name steht ja in Zusammenhang mit der Ruine Wildenstein in Ischl, die Anfang des 18. Jahrhunderts abbrennt ist.
Ja, ich weiß auch nicht genau, da scheiden sich die Geister, was jetzt wirklich mit der Burg Wildenstein passiert ist. Nichtsdestotrotz, das war ursprünglich eben der Sitz, der Verwaltungssitz, der Sitz der Grundherrschaft, das Pfleggericht und ist, der Schrammel hat geschrieben, unbewohnbar geworden. Und man hat dann zwischendurch einmal, ich glaube in Laufen, einmal ein Platzerl gefunden, wo man eben das Pfleggericht untergebracht hat. Und man kann eben nachlesen, dass da im 18. Jahrhundert der damalige Pfleger, der Usner, dann einen Kostenvoranschlag eingebracht hat und Pläne, wo jetzt quasi das neue Wildenstein errichtet worden werden soll. Und er hat vorgeschlagen, Traunkirchen, Ischl oder Laufen. Und interessanterweise die Banco-Deputation, die darüber entschieden hat, die hat gesagt, nein, machen wir sie Gäusern, aber nicht direkt in Gäusern, sondern das war außerhalb von Gäusern. Und zwar in der Werkstatt, wie teilweise heute noch Leute sagen, auf der Werkstatt oder in der Werkstatt ist dieses Schloss Neuwildenstein dann errichtet worden.
Mittlerweile ist ja der Ort über den damaligen Rand gewachsen und mittlerweile ist ja jetzt Neuwildenstein eigentlich im Zentrum von Gäusern.
Ja, Neuwildenstein liegt jetzt mittendrin, eigentlich vom Marktplatz aus begehbar. Da sind jetzt quasi die ganzen Gebäude der Gäuserer Banken, Gemeinde und alles halt. Und eben mitten da eben auch die heutige, nach wie vor die Forstverwaltung. Was ich ganz interessant gefunden habe, ich meine, es ist uns jetzt irgendwie heute so selbstverständlich, schaut fast aus wie so ein Vierkanthof an meinem Hof steht. Ist aber als Dreiseithof erbaut worden und nur erdgeschossig ursprünglich. Und da kann man halt also von 1770 bis 72 ist das gebaut worden und da kann man halt nachlesen, dass da eine schlampige Bauführung war und dass ein nicht getrocknetes Holz für Dippelbäume, das weißt du besser, was das ist als
ja, ich. Das ist eine massive Deckenkonstruktion. Man spricht von einer Konstruktion, die Balken liegen Mann an Mann, also direkt aneinander. Eine Konstruktion, ein Massivholzdecken. Und wenn man natürlich da ein Holz verwendet, das nicht trocken ist, wird es Probleme geben haben.
Ja, und das Mauerwerk war scheinbar auch noch feucht. Und dann ist das nach 3 Jahren alles vermorscht gewesen. Man kann auch nachlesen, dass da waren ja die Arrestzellen herunten, die waren schwarz, die haben getrieft vor Wasser, auch wenn es wieder hervorragend war. Also es war einfach ein katastrophaler Zustand. Und es ist ja auch so, dass, soweit ich weiß, von Losern, aber da die Bäche entwässern. Jetzt ist das natürlich, das hat ja richtig auch wahrscheinlich das Wasser angezogen, die Feuchtigkeit. Und man hat dann beschlossen, gut, jetzt setzen wir noch einen Stock drauf. hat dann eben nur mal die 1770er nochmal ein ganzes Stockwerk draufgesetzt und hat dann das meiste auch nach oben auch verlegt. Aber so war halt die Anfänge von der Verwaltungseinrichtung Schloss Neuwildenstein nicht ganz so einfach. Ich meine, für Gäusern war es sicher eine gute Geschichte, weil natürlich auf einmal da die Beamten waren. Und weil so viel Leute aus der gesamten Grundherrschaft Wüdenstein, also aus dem Kammergut zwischen Emsee und Dostein, da hergekommen haben müssen für die unterschiedlichsten Belange, wegen dem man halt auf die Verwaltungseinrichtung gekommen ist. Da hat sich auf einmal was da in Gäusern. Also, da ist wirklich der Ort hat eine wirtschaftliche Blüte erlebt, weil die Handwerker, die Wirtshäuser, der Handel, da hat sich was da, weil auf einmal so viele Leute da herkommen haben müssen. Und die Beamten waren ja auch einer, die ein weniger Geld gehabt haben. Oh, ich weiß schon. Ja.
Das sind eigentlich die Anfänge, dass sie dann Gäusern eigentlich zum Verwaltungszentrum oder jetzt eigentlich zum Zentrum des inneren Salzkammerguts entwickelt hat, wobei ja der Begriff Salzkammergut ursprünglich mit der Herrschaft Wüdenstein zusammenhängt. Also was wir so als Kernsalzkammergut sehen, vom Dachstein bis zum Traunsee Südufer, ist eigentlich fast flächengleich mit dem Herrschaftsgebiet Wüdenstein.
Ja, fast. Wobei, das hat sich ja ganz schön bissen, wie wieder mit der Grundherrschaft Traunkirchen. Weil da waren ja auch, also ein Gäusern, das ist ja ein Flickerlteppich gewesen. Das eine Gebäude ist der Grundherrschaft Traunkirchen zugeordnet gewesen, das nächste wieder der Grundherrschaft Wüdenstein. Das war übrigens auch der Grund, warum sie gesagt haben, bauen wir Neuwüdenstein in Gäusern, weil alle anderen Flächen, die vorgeschlagen worden sind, waren nicht auf der Grundherrschaft Wüdenstein gewesen. Und das ist natürlich, das war widersinnig gewesen, ja. Aber es war einfach ein Flickerlteppich vorher.
Und das ist eben dieser Zeitpunkt, das späte 18. Jahrhundert, wo sich das Verwaltungssystem verändert, wo man eigentlich von dem alten Herrschaftssystem zwischen dem Spannungsverhältnis Grundherr-Untertan, das, wie du sagst, einfach ein Flickerlteppich war. Und so wie im Staatlichen sich der Flächenstaat entwickelt, dass ja im Verwaltungstechnischen dann eher die territorialen Einheiten außergeprägt haben. Und da sind wir eben Ende 18. Jahrhundert, Übergang von Maria-Theresianischer Zeit in die josephinische Zeit.
Ja, ich meine, nicht nur die Maria-Therese, vor allem der Josef II., das waren einfach auch die wirklich da massiv modernisiert haben und einfach den Staat auf vollkommen andere Beine und auf andere Grundfesten gestellt haben, weil sie einfach gesehen haben, dieses Feudalsystem, wo ich diese Grundherrschaften habe, wo die adeligen Interessen oder die Interessen der Grundherren, denen der Landesfürst oder eigentlich längst schon denen des Staates ja zuwiderlaufen, dieses System hat sich einfach irgendwie totgelaufen gehabt. Ich meine, das endgültige Ende ist eigentlich dann mit Revolution 1848 gekommen und mit der sogenannten Bauernbefreiung, mit der Abschaffung der Grundherrschaft, wo man dann endgültig den Staat wirklich auf neue Grundfesten aufgebaut hat und wo dann zum Beispiel auch natürlich das Schloss Neuwildenstein als Verwaltungseinrichtung eigentlich seine Bedeutung verloren hat. Beim weiteren Verlauf sind dann die Gemeinden gekommen, sind die Bezirkshauptmannschaften gekommen und man einen neuen Verwendungszweck gesucht hat für das Gebäude. Und da ist dann ab 1851, damals hat es geheißen, die kaiserlich-königliche Forst- und Domänenverwaltung eingekommen und mit Unterbrechungen eigentlich bis zum heutigen Tag immer noch da drinnen, nur dass es nicht mehr kaiserlich-königlich heißt.
Wenn wir uns jetzt das Objekt anschauen, es ist eben eine spätbarocke Anlage mit einer Mittelflurerschließung, wenn wir vielleicht jetzt in diesen Mittelflur einfach einmal reingehen und uns auch wirklich die baulichen Elemente anschauen. Wir haben da einen wunderschönen, eigentlich Mittelstrafen aus großformatige graue Platten aus Pötschenkalk. Und links und rechts davon als Rand liegt ein Pflaster wirklich aus Bachsteiner, die entweder Katzenkopfpflaster heißt, in Graz nennen sie es Murnockerl. Also eigentlich eine wunderschöne Oberflächen mit historischen Materialien, wo man einfach wirklich das Alte schon spürt. Auch der Gang wirklich sehr repräsentativ gehalten. Und wenn man dann wirklich von außen vom neuen größeren Marktplatz in den Innenhof geht, sieht man, der wird auch angenommen. Es sind da jetzt Leute, also er wird begangen, er wird belebt, es sind Geschäften da.
Ja, also mittlerweile, wenn man jetzt zurückdenkt an die Zeit vor der Landesausstellung, dann ist das eigentlich da alles brach gelegen. Da ist kein Hof reingegangen, das war ungenutzt. Obwohl man irgendwo noch das Schöne gespürt hat von diesem Hof und von diesem ganzen Rundherum da. Und jetzt ist es so, wenn man da reingeht, schaut man auf das ehemalige Försterhaus hin. Da weiß man gar nicht einmal genau, wann es gebaut worden ist. Also nach dem Schloss Neuwüdenstein, also wahrscheinlich so vor ungefähr ein bisschen mehr als 200 Jahren.
Also es schließt die offene Seite von dem Dreiseithof. Das Hauptobjekt ist ja himmelsmäßig Richtung Westen ausgerichtet. und dann ist eigentlich die Ostseiten offen und die ist eben jetzt durch dieses Objekt geschlossen.
Ja, und bis 1998 dürfen da auch die Försterfamilien drinnen gewohnt haben und ab dann ist das dann mehr oder weniger brach gelegen und immer baufälliger geworden. Und die Landesausstellung war, kann man schon so sagen, die Rettung einfach für dieses Objekt da, wobei es zuerst sogar Pläne gegeben hat, dass man es niederreißt und was komplett Neues und Modernes hinbaut. Aber dann einfach der Entschluss gefallen ist, nein, wir wollen eigentlich das so bewahren, wie es ist und halt schon modernisieren. Und man hat halt das alles auch machen können, weil sie einen Träger gefunden hat, der gesagt hat, wir möchten das nach der Landesausstellung nutzen. Die waren ja schon Träger bei der Landesausstellung. Das ist eben der Verein Handwerkhaus, der das jetzt nutzt, wo man sagt, da ist jetzt ein Geschäft hier unten drinnen und in die oberen zwei Stockwerke einfach die Ausstellung zu diesen ganzen Mitgliedern des Vereins Handwerkhaus, die einfach allesamt Handwerksbetriebe aus dem gesamten Salzkammergut sind und sich da präsentieren, wer sie sind und was sie machen.
Also eigentlich ein wirklich gelungenes Beispiel einer Revitalisierung, dass eben Denkmalschutz nicht nur ist, dass man Objekt herrichtet und das ist da wirklich schön gelungen. Also wenn wir uns da jetzt den Hof anschauen, teilweise sind sogar noch die originalen Kostenfenster drin, auch die Fassaden wieder in diesem Kaisergelb gehalten mit weißen Putzfaschen, Gesims. Es hat wirklich ein sehr, sehr schönes Ambiente, aber darüber hinaus ist das Objekt belebt und nur wenn ein Objekt belebt ist, hat es natürlich einen Sinn.
Ja, es ist auch der Seitentrakt herunten belebt worden mit was, was man vielleicht vorher gar nicht so drinnen vermutet hätte. Da hat eben auch der Verein ein Lokal eingebaut in die alten Grillib. Das ist jetzt das Werkstattbeisel und das führt natürlich zu einer zusätzlichen Belebung dieses ganzen Ensembles, weil da geht's dann einfach am Abend rund und es ist schön, weil die Gäuserer da wieder einen Treffpunkt haben, wo sie zusammenkommen. Und wo alt und jung und der Nachbar genauso drin ist wie die 16-, 17-Jährigen und der Bürgermeister neben der Hausfrau, das ist irgendwie für mich so bezeichnend für Gäusern, dass sie da alles zusammenfindet und dass da nicht so soziale Trennungen gibt bei den Lokalen, sondern da kommt da jeder mit jedem zusammen. Ich meine, was ich zu dem Hof gibt es ja so eigentlich auch noch ein paar ganz nette Geschichten. Nein, nicht nur nett eigentlich. Also der Michael, der Kurz, hat mir mal erzählt, dass anscheinend in den ersten Jahren des Schlosses Neuwüdenstein auch der Galgen da herinnen gestanden sein dürfte, was zu einem allgemeinen Protest der Bevölkerung geführt hat. Und daraufhin dürfte er eben aus Gäusern aus auf die Gräs verlegt worden sein. Das Komische daran ist, und gerade in den letzten zwei Jahren ist mir das ein paar Mal passiert, dass ich da auf Leute getroffen bin, die gesagt haben, wenn sie da reingehen, da zieht sich einer alles zusammen. Da wird einer ganz anders und sie wissen nicht warum. Und wie es dann gehört haben, wie ich ihnen das erzählt habe vom Galgen, also ich konnte mir schon feststellen, dass da noch ein paar so Energien da noch so nachhängen. Auch so mancher Wild- und Fischdieb dürfte da herinnen noch seine Hände eingebüßt haben. Das waren ja die Körperstrafen, wie es früher bei uns genauso üblich waren, die dann der Josef II. Gott sei Dank angeschafft hat, weil das einfach, Gott sei Dank, das war einfach nicht mehr zeitgemäß.
War aber dann natürlich eine relativ kurze Zeit, weil das Gebäude eben ab 1770 errichtet worden ist und 1780 Josef II. Die Herrschaft angetreten hat. Also ich hoffe, dass die negativen Energien nicht so stark sind herin. Also ich habe da schon Hoffeste erlebt, die wirklich gerade in diesem historischen Ambiente natürlich dann besonders schön sind. Und also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, keine negativen Energien herin erlebt.
Ich habe es auch nicht erlebt, aber es gibt Leute, die kommen rein und denen passiert das dann. Was auch noch eine sehr nette Geschichte ist, da gibt's diese, ich glaube, die nennen sie Gedenkbücher. Da sind einfach zur Zeit der Monarchie angefangen von diversen Unwetter über Hofjagden und sonstige Ereignisse alles Mögliche eingetragen worden. Und zwar sind im Februar 1907 da herinnen zwei Gäuserer Gamsen und sechs Ebenseer Gamsen kurz einmal untergestellt oder eingestellt gewesen, die dann per Zug und per Schiff nach Neuseeland geliefert worden sind, weil das war ein Geschenk vom Kaiser Franz Josef an Neuseeland. Dort sind heutzutage die Gamsen der Landplag, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Und wahrscheinlich kämen sie dann in Form von Leder wieder zurück zu uns zurück für die Lederhosen, weil so viele Gamsen können wir gar nicht haben da, was alles an Lederhosen benötigt wird. Aber das ist auch so eine Anekdote, die ich vor allem wieder eine Reisegruppe aus Neuseeland gehabt habe, was natürlich zu einem großen Aha-Effekt geführt hat, wie nah wir uns da eigentlich wieder wie noch wir uns da zusammenfinden, wenn die erfahren, dass ihre Gampsen da in dem Hof einmal gestanden sind.
Also ein sehr früher Beleg für die Globalisierung, die da vom Hof von Neuwildenstein den Ausgang genommen hat.
Ja.
Wirklich ein Gebäude mit irrsinnig viel Geschichte.
Es dürfen auch einige Filme da gedreht worden sein, die 50er Jahre, weil es eben dieses schöne Hofensemble, was ja eigentlich für Salzkammer gut und atypisch ist, ja, sowas Repräsentatives und überhaupt so ein Innenhof. Und der dürfte mal gesäumt gewesen sein, vielleicht erinnern sich ein paar Gäuserer noch dran, von wunderschönen Birnenspalierbäumen und Rosen. Und das war einfach so ein schönes Ambiente. Ich glaube, Kaiserjäger ist da was dran worden und irgendwie so Sachen. Also auch als Filmkulisse hat es gedient.
Es ist ja, der Hof öffnet sich oder vor allen Dingen in seiner ursprünglichen Gestalt nach Südosten, dass ja eigentlich eine Sonnenfalle ist. Also du hast gerade da die Einstrahlung von der Früh bis eigentlich am späten Nachmittag oder späteren Nachmittag, was natürlich gerade da dann ein Mikroklima in dem Hof ergibt, das natürlich auch da Seltenheitswert hat. Aber was du vorher gesagt hast, ich finde es sehr spannend, dass gerade Ende des 18. Jahrhunderts durch die Hofkammer einfach Architekturelemente in Salzkammergut gekommen sind. Das sieht man auch am Amtshaus in Ebensee oder am Amtshaus in Hallstatt, die eigentlich nicht jetzt ortstypisch sind, aber in einer sehr hohen Qualität ausgeführt sind, trotz der anfänglichen Baumängel, dass sie dann die Objekte doch über Jahrhunderte gehalten haben und jetzt eigentlich fixer Bestandteil der lokalen Architektur geworden sind.
Wobei es natürlich schon alle relativ schlichte Zweckbauten waren, weil das ist ja dieses große Fragezeichen, was ich in den Augen der Leute hier gar nicht da über das Schloss Neuwildenstein rede, es glaubt jeder automatisch, das hat was mit einer Adelsfamilie zu tun. Aber nein, das waren einfach diese schlichten Zweckbauten, die einfach der RA doch hat errichten lassen für seine verwaltungstechnischen und für die Wirtschaftsführung, für diese Angelegenheiten. Und sie sind ja auch relativ schlicht, aber eben in ihrer Schlichtheit ja sehr schön.
Wobei man natürlich im weitesten Sinn sagen muss, durch den Umstand, dass die Habsburger ja auch die Grundherren von Wildenstein waren, war es ja letztlich habsburgisch, bis zu dem Zeitpunkt eigentlich, wo Josef II. Wirklich dann ganz knapp am Ende des 18. Jahrhunderts die ganze Herrschaft eben aus seinem persönlichen Besitz in den Besitz des Staates übergeleitet hat.
Auch mit dieser Belebung natürlich, mit dem, wo das eigentlich das jetzt irgendwie so ein Veranstaltungsort geworden ist, wo musikalisch, kulturell, historisch sich einiges tut, was einfach sehr schön ist, weil es ein schöner Kontrapunkt zum Marktplatz ist, der ja so groß ist und eigentlich so fast unüberschaubar. Und während ich da herinnen mich in diesem schönen Ensemble bewege und da eigentlich gar nicht, da werden Hochzeiten gefeiert und Konzerte gegeben und da kannst du nicht mehr recht viel falsch machen.
Man hat ja da räumliche Qualitäten fast von einem Wohnzimmer.
Ja, und ich finde auch, dass diese Lösung, die man da damals gemacht hat für 2008 mit dieser Überdachung durch dieses Segeltuch, die natürlich nur von Frühjahr bis Herbst möglich ist, weil einfach im Winter ein Schnee nicht denkbar ist, die ist auch sehr schön, weil sie nämlich das Ensemble eigentlich, kann man sagen, durchaus unterstreicht und das Segeltuch eigentlich vom Material her, finde ich, ganz gut dazu passt. Und das wirkt, ich meine, es war nicht möglich, den ganzen Hof zu überdachen, einfach aus technischen Gründen, weil sonst wäre jetzt beim Försterhaus das Dachgeschoss nicht mehr nutzbar gewesen, weil das sind ja Stahlträger, die durch die Dachböden durchlaufen und an der Rückseite wieder hinunter, dass überhaupt dieser ganze Zug und der Druck, der da erzeugt wird, gehalten werden kann. Aber es ist eigentlich auch eine wunderschöne Lösung, die das Ganze, finde ich, auch noch sehr schön unterstreicht. Hat jetzt zwar leider Ablaufdatum, aber werden wir schauen, was dann kommt.
Aber es wird sicher wieder eine neue Lösung geben. Also das Objekt ist, glaube ich, im Ort schon so stark integriert, glaube ich, dass der Wunsch der Größere sein wird, dass das in der Form so erhalten bleibt, vielleicht sogar noch mehr genutzt wird. Mir gefällt ja da auch diese temporäre Lösung mit dem Segel. Ist viel eleganter, greift viel weniger in die historische Architektur ein, lässt sie wieder entfernen, hat ganz klar den Charakter des Vorläufigen. Und alles andere, was fix ist, würde viel zu schwer werden. Und würde ihm, glaube ich, auch die Duftigkeit nehmen.
Glaube ich auch, ja. Also ich glaube, alles andere, was Dauerhaftes ist, würde das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen erdrücken. Und ich weiß nicht, ob es wirklich gute Lösungen gibt, bessere Lösungen, außer die ich durch so ein Segeltuchdach oder vielleicht sogar durch einen Schirm erreichen kann, wo ich einfach eine Mobilität und eine Flexibilität gegeben habe, die einfach ideal ist. Es ist eine Vermutung von mir, dass der Brunnen, dass der nicht von Anfang an da war, einfach wegen diesem Hinweis auch auf diesen Galgen. Und ich vermute, dass der Brunnen vielleicht nachher dann eingebaut worden ist. Der hat eine eigene Quelle gehabt. Und die Häuser rund um und um haben da auch ein Wasserrecht gehabt. Die haben da herkommen dürfen und sich ein Wasser holen. Bis eben dann für die Landesausstellung eigentlich ja alles neu gemacht und adaptiert worden ist. Und da ist meines Wissens nach dann auch der Brunnen an die normale Wasserleitung angeschlossen worden. Ich habe mir auch sagen lassen, dass da, mein Großonkel ist einmal Fischmeister gewesen immer. Und wenn die halt Fisch aus der Trau rausgeholt haben, dann sind die da noch kurz im Brunnen bis zum Verkauf zwischengelagert, also lebendig zwischengelagert worden. Da sieht man jetzt noch die Halterungen, wo dann so ein Gitter aufgelegen ist. Wahrscheinlich, dass sich nicht irgendwer den Fisch da einfach rausholen kann. Und es dürfte auch ein Ort, und dann soll ich ein wenig Fleischbank gegeben haben, nämlich da drinnen, wo hier das Zwergstadtbeißel ist, weil halt das Wild, was gejagt wurde, ja durchaus auch teilweise verkauft worden ist und da auch hinkriegt und da haben sie es die Leute auch holen können. Was ja auch alles so im Bereich ja der Forstverwaltung war, ja, auch das lebendig gut aus Wald und Wasser ja zu verwerten und zu verkaufen.
Beim Brunnen haben wir auch wieder diese, was du vorher hast, diese schlichte, einfache Architektur, was aber meiner Meinung nach wirklich ausmacht. Er hat eben oktogonale Grundform, hat nur einmal, es ist umfassend um diesen Achteck-Grundriss, ist nur einmal so ein Randleisten, wiederum aus dem grauen Bötschenkalk, während der Brunnen selber doch eher aus einem roten Buntkalk ist, also könnte irgendein Gosa-Stein sein, also sicher großer Konglomerat, was dieser schöne Farbkontrast von diesem Grau und Rosa ergibt, aus dem Steinmaterial, aus der Gegend, aus der unmittelbaren Umgebung.
Es ist auch, der Wasserspeier, also wo das Wasser rauskommt, auch eigentlich sehr schön. Ich konnte nicht sagen, von wann es ist.
Da ist eine Gusseisenkonstruktion aus dem 19. Jahrhundert. Also er imitiert eine eigentlich griechisch-dorische Säule mit einer Längskannelur und einem dorischen Kapitel. Und dann steht im rechten Winkel dazu außer der Wasserauslass mit einem Tierkopf, soweit ich das, wenn ich es richtig sehe, das dann als Wasserspeier funktioniert, wo dann das Wasser eben mittig in den Brunnentrog einfließt. Ja, genau, da steht dann die Auslaufpippen, ist ein Drachenkopf. Also,
sieht es ja auf unseren Österreich-Bildern
vor. Historistische Gusseisenarchitektur, wo man eben im Historismus, also im späten 19. Jahrhundert, einfach die antike Formensprache wieder aufgenommen hat und auch in Alltagsgegenstände wie etwa in einen Wasserauslauf eingebaut hat, was aber unglaubliche Qualität hat und dem Ganzen wirklich einen schönen Charme gibt.
Ich meine, jetzt sehen wir auch so auf den modernen Teil hin, der eingefügt wurde, zwischen dem Verwaltungsgebäude an sich und dem Försterhaus. Früher war ja das offen. Da ist ein Torbogen einer gewesen. Den Torbogen, den hat man auch belassen. Den sieht man noch. Recht viel mehr war da nicht mehr, außer ein schmiedeeisernes Tor. Teilweise die Beschläge Verwendung gefunden haben in diversen anderen Objekten.
Wenn wir jetzt auf den Hauptbaukörper von Neuwüdenstein vom Hof Richtung Westen blicken, sehen wir eigentlich den sehr, sehr großen Dachbereich. Es ist eine Dachkonstruktion, die auch erst im 18. Jahrhundert in Salzkammergut eingewandert ist, ein sogenanntes Sparrendach. Man erkennt es, weil einerseits vom Hauptbaukörper oben weg ein Gesims geht, also das Dach steht übers Gebäude drüber. Man sieht aber keine Raufen, keine Schräghölzer außerstehen. Und wenn man sich die Silhouette vom Dach anschaut, ist eben beim Grat ist ein sogenannter Anschübling im Draufbereich. Das heißt, das Dach hat so einen eleganten Schwung nach außen und das ist eben eine selbsttragende Dachkonstruktion, die von Nordeuropa, Norddeutschland Richtung Süden gewandert ist, erfordert wesentlich mehr Zimmermannskunst, besteht aus sogenannten Folgesperren, die offen und frei sind und das Ganze tragen. Eine ganz ähnliche Dachkonstruktion finden wir in Hallstatt im Amtshaus, was ungefähr 30 Jahre vorher entstanden ist und das sind natürlich sensationell großzügige, interessante Dachräume, wo man natürlich sehr, sehr vorsichtig und sorgfältig damit umgehen muss. Also gerade vom Denkmalpflegerischen her, sobald man da Veränderungen vornimmt, kann man fast mit Sicherheit davon ausgehen, dass dann irgendwann einmal feuchte Probleme auftreten. Also diese Dachstühle überleben am besten, indem man es wirklich unausgebaut lässt.
Mhm. Gut zu wissen, wenn einmal Diskussion da kommt, dass man was dazu sagen kann.
Ja, es ist so, dass nach den neuen Standards der Baudenkmalpflege, die jetzt vom Denkmalamt so eine Leitlinie sind, sowieso solche historischen Dachstühle nicht mehr ausgebaut werden dürfen. Einfach aufgrund genau dieser schlechten Erfahrungen, sobald da mit Dämmen angefangen wird und sobald da irgendwelche Folien draufkommen, da stickt diese historische Holzkonstruktion in Plastik.
Aber es war schön, wenn man...
Ähnlich wie der Hof halt in einer Sommernutzung. Dass man halt auch sagt, es ist nur temporär nutzbar. Vielleicht ist ja das die Qualität, dass nicht immer alles zu jeder Zeit nutzbar ist.
Ja, definitiv. Das stimmt schon so.
Weil dann kann man sich einfach wieder drauf freuen.
Aber Aussicht haben darauf, dass wir jetzt dann da ins Lokal reingehen können, auf ein Bier oder auf was anderes.
Genau, das werden wir jetzt machen. Danke, Barbara.
Ja.
Diese Sendereihe gibt es auch als Podcast mit Shownotes und weiterführenden Informationen. Im CBA, dem Cultural Broadcasting Archive der Freien Radios und auf vielen Podcast-Plattformen.